Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Bortmann. Legen wir los mit
Andreas Lenz.
Grüß Sie, Herr Lenz. Wir haben uns neulich unterhalten auf einer dieser Berliner Veranstaltungen und wir hatten dann wirklich ein sehr gutes Gespräch gehabt, so habe ich das in Erinnerung. Und ich dachte, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das auch hier mal nochmal so ein bisschen replizieren, vielleicht nochmal einige andere neue Aspekte nochmal entdecken, um nämlich gerade Sie als doch sehr profilierten Energiepolitiker der Unionsfraktion, um mit Ihnen darüber zu sprechen, wie zufrieden sind Sie denn eigentlich mit der Ampelregierung aktuell zu den energiepolitischen und klimapolitischen Aktivitäten und wollte mit Ihnen mal so ein bisschen mal Bilanz aufziehen, zumindest so eine Art Zwischenbilanz, denn Sie sind in der Opposition, das ist eine besondere Rolle und die Opposition hat ja auch ihre Funktion, darüber wollen wir auch gleich nochmal ein bisschen sprechen. Also erstmal, hallo Andreas Lenz.
Ja, hallo, freut mich. Es ist ja häufig so, dass so Gespräche nicht replizierbar sind, aber ich bin guter Dinge, dass es trotzdem ein gutes Gespräch wird und wir auch die Stimmung von dem Gespräch, das Sie erwähnten beim BDIW, auch wieder rüberbringen.
So, dann machen wir nochmal Tacheles. Wie zufrieden sind Sie denn mit der aktuellen Politik der Bundesregierung?
Naja, also jetzt vermutet man wahrscheinlich ja, dass ein Oppositionspolitiker sagt, dass er nicht zufrieden ist. Ich versuche trotzdem, da natürlich eine gewisse, aus meiner Sicht gebotene Seriosität, aber auch Sachlichkeit reinzubringen. Aber ich bin weitgehend tatsächlich nicht zufrieden. Wir haben im Moment natürlich die Haushaltslage, die alles überschattet. Aber dahinter verbergen sich natürlich auch Probleme auch insbesondere bei der Energiepolitik. Vorangestellt, da wurde natürlich jetzt nicht alles falsch gemacht bei auch den kurzfristigen Mitteln, um die Energiekrise gerade auch in unmittelbarer Folge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine abzumildern. Aber es fehlt trotzdem aus meiner Sicht das Bild, wo und vor allem wie die Ampel auch das Zieldreieck von Versorgungssicherheit, von Bezahlbarkeit, aber auch von Ökologie letztlich erreichen will.
Vielleicht suchen wir uns doch einfach mal ein bisschen noch mal raus, also zeitlich vielleicht auch gesehen. Denn Sie saßen ja schon im Bundestag, als die CDU ja auch noch in der Regierung war unter Kanzlerin Merkel. Dort haben Sie ja auch schon erfolgreich Energiepolitik gemacht. Aus Ihrer Perspektive, welches Erbe haben Sie denn der FDP, der SPD und auch den Grünen hinterlassen, als es dann zum Regierungswechsel kam vor rund 2 Jahren?
Naja, also jetzt wird ja häufig gesagt, es wurde nichts gemacht in der Energiepolitik oder auch beim Ausbau der Erneuerbaren. Dem würde ich jetzt mal per se widersprechen, alle hier und Sie kennen ja auch die Zahlen. Wir sind im Strombereich doch massiv vorangekommen beim Ausbau der Erneuerbaren zum einen. Annähernd 40, 50% vom Bruttostrom, von der Bruttostromerzeugung, die aus Erneuerbaren mittlerweile kommen. Das ist das eine. Das ist natürlich im Gesamtkontext, wenn man sich den Endenergieverbrauch anschaut, den Primärenergieverbrauch anschaut, natürlich immer noch wenig ist. Das ist keine Frage. Aber das Ganze wurde eben auch vollzogen mit einer Sicht eben auch auf die Versorgungssicherheit, die aus meiner Sicht in den letzten 10 Jahren nicht in der Weise in Frage gestellt ist, wie das in den nächsten 10 Jahren der Fall sein könnte. Und deswegen glaube ich, dass das häufig auch die Dimension der Aufgabe irgendwo unterschätzt wird. Wir brauchen da natürlich kraftvolle Anstrengungen, aber wir brauchen schon auch immer einen Gesamtkontext oder einen auch Überblick, dass nur der Ausbau der Erneuerbaren ohne die systemische Sichtweise eben auch nicht zielführend sein kann. Und da wurde sicher nicht alles richtig gemacht, beziehungsweise da gab es auch aus meiner Sicht Baustellen schon während der letzten Regierung, aber ich erkenne eben nicht, dass die jetzt tatsächlich funktional angegangen werden.
Mhm. Vielleicht, wenn wir schon beim Zoom sind, gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter raus. Denn Sie sind ja nicht nur Politiker, Sie sind ja auch erstmal Mensch. Und Sie sind ja Bürger dieses Landes und haben ja auch einen beruflichen Hintergrund. Sie kennen sich gut mit Energiethemen auch aus. Wenn Sie mal so ein bisschen auf Deutschland schauen und wie wir uns in den letzten 20 Jahren, und das geht ja dann auch durchaus auch in die Zeit vor Merkel schon, dann also tatsächlich auch in die schröderische Zeit auch zurück und schauen mal sozusagen auf uns drauf. Also wie zufrieden können wir denn als Deutschland sein, unabhängig jetzt von der Regierungsfarbe, wie weit wir denn tatsächlich gekommen sind im Bereich Klimaschutz, Energieversorgung, Sicherheit und sicherlich auch Preisstabilität. Das ist ja das Dreieck, was Sie gerade benannt haben. Glauben Sie, dass wir da so insgesamt auf einem relativ guten Weg sind?
Naja, ich glaube, dass schon einiges erreicht wurde, dass wir das Klimaschutzziel 2020 mit 40% Reduktion der Treibhausgase gegenüber 1990 erreicht waren. Das ist ja auch nicht nur vom Himmel gefallen. Also man hat schon gezielt Fortschritte gemacht beim Ausbau der Erneuerbaren, aber auch bei der Frage der Energieeffizienz, auch bei der Frage Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourceneinsatz. Das ist das eine. Man kann sicher auch noch hier weitergehen und eben auch noch weitere low-hanging fruits, also einfach zu erzielende Gewinne erzielen. Wir müssen aber dann irgendwann schon sehen, dass es dann einfach schon irgendwann, wenn es weiter Richtung CO2-Minimierung geht, nicht mehr so einfach sein wird, wenn man sich auch im internationalen Kontext und befindet und eine wettbewerbsfähige Industrie, eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft erhalten möchte.
Wir sind ja jetzt noch mitten in den Verhandlungen der Klimakonferenz und zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird wahrscheinlich das Ergebnis auch noch nicht ganz da sein. Entscheidend können wir sicherlich festhalten, dass zumindest im Vorfeld testiert worden ist, dass insgesamt die Weltgemeinschaft, und das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern insgesamt die Weltgemeinschaft, ja weit davon entfernt ist, auf den eigentlich geplanten Pfad von 1,5 Grad zu kommen, sondern nein, wir werden nach neuesten Erkenntnissen wahrscheinlich eher Richtung 3 Grad marschieren bis zum Ende des Jahrhunderts. Das sind Durchschnittstemperaturen. Was dahinter steht, sind natürlich Extremwetterereignisse, die ganz viel durcheinander wirbeln werden. Was glauben Sie denn, um vielleicht das nochmal einfach nur für Deutschland nochmal zu beantworten, was können wir denn jetzt beschleunigen, damit wir tatsächlich auf diesem Pfad wieder zurückkehren oder zumindest versuchen, so weit wie möglich von einem Extremszenario entfernt zu bleiben?
Ja, ich glaube, und das impliziert aus meiner Sicht schon auch die Frage, dass diese Euphorie im Klimaschutz, die ja auch die Politik erfasst hat, wo man ja nur noch über die Frage der Jahreszahl diskutiert hat, wann man denn endlich dann klimaneutral sei, einer gewissen Ernüchterung eben auch Platz gemacht hat, in der Gestalt, dass irgendwo alle erkannt haben und vielleicht sogar auch Fridays for Future, wenn man sich diese Diskussion anschaut, dass das Ganze nicht mit einem Schnipp zu bewerkstelligen ist. Also dass es wirklich massive Anstrengungen bedarf, um dem Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen. Und das ist einfach auch, ich sage es mal platt, nicht das Tempolimit alleine richten wird können oder eine CO2-Bepreisung von, was weiß ich, 200 Euro pro Tonne richten wird können, dass eben dann wie durch Zauberhand eine Volkswirtschaft, eine Gesellschaft insgesamt klimaneutral ist. Ich glaube, das hat man mittlerweile verstanden. Und insofern glaube ich, dass der Weg in Richtung Klimaneutralität so zu gehen ist, dass alles, was gemacht werden kann, auch gemacht werden muss und auch schnellstmöglich gemacht werden
muss. Aber dazu würde ja auch ein Tempolimit gehören oder auch ein hoher CO2-Preis. Also wirklich alle Maßnahmen quasi zu ziehen.
Ja, ja, da bin ich nicht apodiktisch dagegen. Aber so zu glauben, dass man durch 2 Einzelmaßnahmen das Ziel dann erreichen würde, da habe ich schon was dagegen, weil das ist einfach sehr unterkomplex, beziehungsweise würde den Leuten...
Aber missverstehen Sie da nicht vielleicht auch Teile der Regierung und auch vielleicht auch der Fridays-Bewegung, weil so ist das zumindest bei mir. Und ich bin ja auch jemand, der sich sehr viel mit diesem Thema auskennt. Also ich bin ja auch jemand, der sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Also bei mir kam das jetzt nicht so an, dass diese Akteure nur diese Einzelmaßnahmen vorschlagen würden, sondern eigentlich immer wieder darauf gesetzt haben, dass alle Maßnahmen gezogen werden müssen.
Bei mir kam das schon so an, wenn ich ganz ehrlich bin, und wurde das auch so genannt. Und wie gesagt, da gab es auch einen Erkenntnisgewinn bei einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so diskutiert werden, aber ich kann einfach eine komplexe Realität nicht beliebig aus meiner Sicht vereinfachen. Und insofern, klar, braucht man immer irgendwelche Symbole, aber man muss dann schon auch den Realitätscheck dergestalt machen, dass jede Maßnahme auch Auswirkungen hat auf andere Bereiche, dass auch dass es einfach wie ein Stellschraubenansatz ist und dass auch unter Umständen die ökonomische, die Wohlstandsdimension irgendwann mal damit betroffen ist und vorher natürlich auch die Kostenfrage betroffen ist, wenn ich entsprechend Klimaschutz betreibe, und dass das Ganze natürlich auch immer in einem internationalen Kontext gesehen werden muss. Und das ist zwar jetzt vielleicht eine einfache Aussage, aber wenn wir die Dinge nicht mehr in Deutschland produzieren, sondern dann importieren müssen, dann glaube ich eben nicht, dass das erfolgreicher Klimaschutz ist, wenn man eben immer nur auf die nationalen Ziele alleine schaut, aber nicht sieht, ob das auch eine global wirksame Maßnahme ist, was natürlich aber gleichzeitig nicht uns davon entbindet, eben auch alles zu machen, was entsprechend auch wirklich machbar ist.
War denn dann nicht vor dem Hintergrund auch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, war das, glaube ich, jetzt gewesen, die DUH, die Deutsche Umwelthilfe, hatte ja geklagt, und das Oberverwaltungsgericht hat festgestellt, ja, die Bundesregierung macht nicht genug, insbesondere im Bereich Verkehr und Gebäude. Das ist ja so eine Art Realitätscheck, wenn die Gerichte jetzt schon der Regierung testieren müssen, dass hier nicht genug passiert. Ist das nicht auch Wasser auf die Mühlen der Opposition, um zu sagen, dass die Regierung hier nicht genug tut?
Ja, natürlich. Also es wurde ja mit dem Urteil offensichtlich, dass die Regierung das Klimaschutzgesetz nicht einhält, also ein eigenes Gesetz eben entsprechend nicht umsetzt. Das ist das eine. Und gleichzeitig warne ich aber ein bisschen davor, einem Ressort die alleinige Verantwortung für einen gesamtgesellschaftlichen Sektor zuzuschreiben. Also das heißt, ich bin tatsächlich nicht sicher, ob jetzt Frau Galwitz oder der Verkehrsminister Wissing tatsächlich sämtliche Hebel allein zur Verfügung stehen hat, um Sektorziele zu erreichen. Aber klar wurde schon mit dem Urteil, wo die Sektoren ausfindbar sind, die letztlich am weitesten hinter dem Ziel der Klimaschutzziele beziehungsweise hinter der Zielerreichung hinterherhinken.
Sie stellen, glaube ich, auch so ein bisschen auf den ja auch schwelenden Streit innerhalb der Ampelregierung ab, dass die einen sagen, das sind ja vor allem die Grünen und sicherlich auch Teile der SPD, die sagen, wir brauchen sogenannte Sektorziele, also im Prinzip ganz klar definierte CO2-Reduktionspfade pro Sektor, also Gebäude, Industrie, Energie, Verkehr und so weiter. Und ein anderer Teil der Regierung, nämlich die FDP namentlich, die sagt, nein, nein, also wir müssen insgesamt das Ziel erreichen, dann ist es fast vernachlässigbar, wo wir das machen, sondern wir müssen es halt dort machen, wo es am einfachsten ist. Und dort will man im Prinzip diese Sektorziele aufkündigen. Und da höre ich jetzt gerade raus, dass die da wahrscheinlich dann eher auf Seiten der FDP gerade wären.
Also ich glaube, dass die Frage gar nicht so einfach ist, wie sich die Politik in dem Fall wieder macht, dass man sagt, naja, entweder oder eben aus meiner Sicht schon der in gewisser Weise recht planwirtschaftliche Ansatz, dass man die Sektoren nimmt und dann die Ministerien vermeintlich dafür verantwortlich macht, ihre Ziele umzusetzen. Und auf der anderen Seite ein großer Ansatz, wo man irgendwo ein Gesamtbudget ausgibt. Ich glaube, dass die CO2-Bepreisung auch hier, wenn es wirklich in Richtung Minimierung geht, das heißt, wenn wir in einer Zielerreichungsebene sind, wo wir 70-80% einsparen, dass wir mit keinem der Modelle letzten Endes den gewünschten Erfolg erreichen. Beim Gesamtbudget, also wir sind ja im Expertentalk, da vermute ich, dass sich einzelne Sektoren zu Lasten anderer Sektoren sozusagen freikaufen würden, bis dann die Preise eben auch hier zu hoch sein könnten, was nicht unbedingt zielführend ist. Also ich gebe mal ein Beispiel. Man stelle sich vor, man macht ein Gesamtbudget und dann kauft sich die Industrie zulasten der Landwirtschaft irgendwo beispielsweise frei. Wir haben aber aus Kollateralschaden dann irgendwann keine landwirtschaftliche Produktion mehr im Land, was aus meiner Sicht jetzt nicht zielführend wäre. Und insofern könnte man ja vielleicht auch mal einen Schritt weiter denken und eine Stufe höher denken und beispielsweise auch mal so ein Modell versuchen zu verbinden, dass man natürlich sowohl auf die Sektoren schaut, aber auch auf ein Gesamtbudget letzten Endes rekurriert. Das, glaube ich, könnte zielführender sein als dieser Glaubensstreit, der eigentlich ja nur zeigt, dass beide Modelle nicht ganz der Weisheit letzter Schluss sein werden.
Ein durchaus differenzierter Blick von Ihnen auf diese Sektorziele. Wie schauen Sie denn auf die Schwerpunkte der Bundesregierung, was Technologien anbelangt? Also der Eindruck entsteht ja schon, dass die Bundesregierung einen starken Schwerpunkt auf Windenergie, Solarenergie, des Gebäudeenergiegesetzes, aber durchaus auch Wasserstoff sieht. Allerdings andere Energieträger wie beispielsweise die Bioenergie, da waren Sie ja, zumindest habe ich das immer so wahrgenommen, aus der Union heraus, ja auch immer sehr starke Fürsprecher. Sehen Sie da auch so ein bisschen einen Mangel, dass es zu starke Schwerpunkte in die eine Richtung gibt und dass bestimmte Energieträger wie zum Beispiel die Bioenergie vernachlässigt werden? Und wie gelingt es Ihnen aus der Opposition möglicherweise heraus, dort tatsächlich der Bioenergie dann auch eine größere Rolle dann zuzusprechen?
Also ich glaube, dass wir alle erneuerbaren Energien brauchen. Das ist mal das eine. Und dass wir sämtliche Potenziale auch entsprechend nutzen müssen. Ich glaube, wenn wir die Gesamtsicht auch in der Legislatur sehen, dass anfangs schon auch wieder der Glaube Einzug hält, dass wir eine All-Electric Society bilden könnten. Also das heißt, dass wir durch die vollständige Elektrifizierung der Gesellschaft und auch der Wirtschaftsprozesse die Energiewende letzten Endes schaffen können oder könnten. Ich glaube, dass da ein gewisser Realitätsabgleich mittlerweile schon erfolgt ist. Und dass auch mittlerweile das BMWK hier nicht mehr ganz so einseitig unterwegs ist. Wenn es aber jetzt um die einzelnen Erneuerbaren geht, dann sehe ich schon, dass wenn es beispielsweise in der Gesetzgebung ja so ist, dass die Biomasse, dass, soweit ich weiß, immer noch nicht die Geothermie im überragenden öffentlichen Interesse gestellt ist, dass ursprünglich ja auch im letzten Jahr mal die kleine Wasserkraft in Frage gestellt wurde, dann gibt es schon so gewisse Lieblingskinder unter den Erneuerbaren. Den Eindruck hat man, und das ist natürlich Wind und hier Wind Offshore, Wind Onshore und auch Photovoltaik. Jetzt ist natürlich vom Potenzial klar, dass hier der größere Zubau erfolgen wird, aber das sollte uns aus meiner Sicht in keinem Fall letzten Endes davon abhalten, auch sämtliche andere Potenziale zu nutzen. Und gerade bei der Geothermie haben wir im Wärmebereich eigentlich riesige Potenziale, die nicht so richtig fokussiert werden. Könnten auch die Länder mehr machen, aber man vertut sich da aus meiner Sicht großes Potenzial schon durch eine gewisse Fokussierung.
Jetzt ist ja die Union und Sie mit Ihrer Fraktion ja in der Opposition. Das heißt, die Bundesregierung braucht ja gar nicht Ihre Zustimmung für Mehrheiten. Das reicht in der aktuellen Ampelkoalition. Sehen Sie trotzdem Möglichkeiten oder können Sie vielleicht auch Beispiele nennen, wo Sie aus der Opposition heraus jetzt nicht nur dagegenhalten, sondern vielleicht auch das eine oder andere auch bewegt haben und vielleicht sogar auch die Bundesregierung haben überzeugen können, das eine oder andere auch zu unterstützen?
Naja, ich glaube, das Beispiel der Wasserkraft war so eins. Ich glaube auch, dass, also wo ja der Vorschlag des Förderstopps der kleinen Wasserkraft zurückgenommen wurde, ich glaube auch, dass bei der Biomasse schon durch die Aufhebung, zumindest die zeitweise Aufhebung gewisser Deckel, gewisser Begrenzungen schon was erreicht werden konnte. Ich erinnere schon auch daran, dass wir als Opposition beim Energiesicherungsgesetz, wo es darum ging, auch entsprechend die Terminals zu errichten, konstruktiv waren und auch letztlich für einen gemeinsamen Vorschlag mitgestimmt haben. Das ist das Grundsätzliche, und wir bringen, das ist natürlich in der Opposition nicht so leicht, da auch die Sichtbarkeit zu erreichen, aber wir bringen im Grunde wirklich wöchentlich Anträge ein, um die Dinge auch funktionell besser zu machen. Wir hatten vor kurzem einen Geothermie-Antrag im Bundestag. Wir werden in Kürze einen Biomasse-Antrag im Bundestag haben. Also ich glaube, auch wenn es häufig versucht wird, man kann uns nicht den Vorwurf machen, dass wir nicht konstruktiv werden.
Das ist ja auch nicht unbedingt Aufgabe der Opposition. Ich glaube, da weiß wahrscheinlich auch die Öffentlichkeit auch nicht immer so zu differenzieren. Also natürlich müssen sie auch laut sein an einigen Stellen, um auch anders bemerkbar zu sein. Ist das auch so ein bisschen das, wie Sie auf Ihren aktuellen Parteivorsitzenden Friedrich Merz auch schauen, dass er vor allen Dingen auch mit lauten Äußeren sich bemerkbar macht und manchmal auch die eigene Fraktion, die eigene Partei ja auch irritiert. Er hat ja zwischendurch auch immer mal wieder die Atomenergie als Lösung hervorgeholt, obwohl es ja eigentlich eine ganz klare Beschlusslage der CDU, der CSU meines Erachtens ja auch gibt, was die Atomenergie anbelangt und den Ausstieg. Also ist das so ein bisschen das laute Getöse, was dann doch notwendig ist, oder sehen Sie da doch eine andere Strategie von Ihrem Parteivorsitzenden?
Ja, ich glaube schon, dass auch auf eklatante Defizite aufmerksam gemacht werden muss. Und da war aus meiner Sicht einfach auch von der Gesetzgebung, von der handwerklichen Abfolge und auch von der Qualität des Gesetzes, des Heizungsgesetzes, ein Gesetz, wie man es eben gar nicht machen sollte, beziehungsweise auch nicht machen darf aus meiner Sicht, oder beziehungsweise nur machen sollte, wenn man die Menschen maximal verunsichern will. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass natürlich die Beschlusslagen bei der Kernkraft klar waren, aber die waren in anderen europäischen Ländern auch klar. Und wir sind und waren in einer der größten Energiekrisen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich sehe da schon, dass andere Länder die Kraft hatten, bestehende Kernkraftwerke einfach auch in der Laufzeit zu verlängern und dass es von Seiten des Energieangebots sicher nicht entsprechend schädlich war. Und ich war in Isar 2 vor Ort. Das ist ein Kraftwerk, das letztlich den Sicherheitsansprüchen mehr als genügt, beziehungsweise tatsächlich hier führend ist. Und da halte ich es auch für falsch, letztlich in der jetzigen Situation diese Kraftwerke vom Netz zu nehmen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass das ein Teil der Lösung wäre, aber nicht der einzige Teil, sondern dass es, wie wir ja vorher besprachen, einfach einer Vielzahl von Maßnahmen bedarf, um letzten Endes das Angebot insgesamt auszuweiten und auch die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Das war ja auch immer das Argument gewesen von Seiten der Union, die Atomenergie weiterlaufen zu lassen, damit eben die Energieversorgungssicherheit aufrechterhalten bleibt und auch die Preise stabil bleiben durch ein zusätzliches Angebot. Diese Sorge hat sich ja jetzt im Nachhinein als unberechtigt herausgestellt, zumindest als möglicherweise zu vorsichtig oder zu konservativ, wenn man möchte, denn in den Energiepreisen hat sich ja nicht so viel geändert und die Energieversorgungssicherheit ist ja auch aufrechterhalten geblieben. Also insofern können wir darauf sehr entspannt dann auch in den nächsten Jahren dann darauf schauen. Oder glauben Sie, dass das Thema Atomenergie innerhalb der Union dann doch noch kontroverser und vielleicht auch nochmal mehr proaktiver diskutiert werden wird, vielleicht auch mit Blick auf die nächsten Wahlen?
Naja, ich sehe es ehrlich gesagt nicht so, dass wir hinsichtlich der Versorgungssicherheit uns auf einem guten Weg befinden. Jetzt ist es so, dass man auch nicht die Angst vor irgendwelchen Blackouts oder Brownouts oder dergleichen schüren sollte. Das ist das eine. Aber das zweite ist, dass wenn ich die Lage anschaue und auch den Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur mir vergegenwärtige für 2030, einfach mit vielen offenen Wetten letzten Endes hantiert wird. Also da steht zum einen, dass der Ausbau der Erneuerbaren klappen muss. Da steht zum anderen, dass der Netzausbau klappen muss. Da steht zum anderen auch, dass der europäische Binnenmarkt funktionieren muss. Und da steht letztlich auch, dass in kurzer Zeit Kraftwerkskapazitäten von 20 bis 40 Gigawatt installiert werden müssen in Deutschland, wo nach wie vor keine Kraftwerkstrategie vorliegt. Also insofern bin ich da leider oder kann ich da leider gar nicht so optimistisch sein beim Bereich der Versorgungssicherheit. Und letzten Endes ist es ja immer so, dass mehr Angebot auch eben noch niedrigere Preise bewirken würde. Und es ist auch so, Teil der Realität, wenn wir die drei Kernkraftwerke noch im Netz hätten, dann würde ja durch Merit Order letzten Endes der Preis und das teuerste Kraftwerk nach hinten rutschen und die Preise wären eben noch günstiger, beziehungsweise entsprechend hätte das alles schon einen Preiseffekt. Und jetzt bin ich großer Fan auch des europäischen Strommarktes, aber aus meiner Sicht vergisst man immer zu einem gewissen Grad, dass wir bei der Frage der Versorgungssicherheit auch keine richtige europäische Regulierung haben und keiner weiß, was letzten Endes in Notsituationen die Nationalstaaten dann mit ihren Kraftwerkskapazitäten auch letzten Endes machen würden.
Aha. Wenn Sie jetzt die Gelegenheit haben, wieder in die nächste Regierung zu kommen, was wären denn Ihre energiepolitischen Prioritäten? Also was würden Sie jetzt fundamental anders machen als die aktuelle Bundesregierung?
Also ich glaube, dass es auch falsch wäre, letzten Endes alles in Frage zu stellen. Es gibt ja es gibt ja schon auch Menschen, die stellen die Sinnhaftigkeit von Erneuerbaren grundsätzlich in Frage. Davor würde ich warnen. Es ist so, dass die Erneuerbaren durchaus eine Erfolgsgeschichte sind, nicht nur national, sondern auch global, dass sie auch im Strombereich zur Deckung der Nachfrage beitragen. Das ist das eine.
Ja, was heißt beitragen? Also es sind ja schon über 50% aus Erneuerbaren. Ne? Also es ist ja eigentlich schon das Hauptsystem und nicht, also den kleineren Beitrag leisten inzwischen die anderen Energieformen, zumindest im Strombereich. Also insofern gebe ich Ihnen recht, dass man das jetzt nicht kleinreden darf. Ja.
Ganz genau. Und gleichzeitig sind aber jetzt von der systemischen Seite brauchen wir ja immer im Rahmen der Energiewende zwei Stromsysteme, mehr oder weniger. Wir müssen zwar auf der einen Seite mehr Flexibilitäten nutzen in Zukunft, aber wir brauchen ja auch immer die gesicherte Leistung, die Status quo eben nur durch konventionelle Kraftwerke, die eben entsprechend auch die Leistung zur Verfügung stellen müssen, gewährleistet sein werden. Insofern würde ich persönlich den Fokus in einer Regierungsbeteiligung schon stärker auf die Versorgungssicherheit mit einer entsprechenden Kraftwerkstrategie, aber auch in Richtung Bezahlbarkeit liegen, weil wir einfach sehen tagtäglich, dass Grundstoffindustrie, dass energieintensive Industrie, dass die industrielle Produktion aus Deutschland abwandert, eben aufgrund der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit bei den Energiekosten.
Mhm. Und würde dann zur Versorgungssicherheit dann nicht auch noch die Versorgungssicherheit durch Technologien hinzugehören? Also wenn wir vor allen Dingen jetzt auch Richtung erneuerbare Energien weiter marschieren, das sind ja alles technologiegetriebene Energieerzeugungsarten, die mit Solarpanelen, mit Windkraftanlagen produziert werden, die aber heute weitestgehend eben nicht in Deutschland produziert werden, sondern woanders. Also sehen Sie, würden Sie da auch einen Schwerpunkt sehen, diese Transformationstechnologien wieder nach Deutschland zu holen?
Ja, also das ist ja eine Frage, die auch im Moment stark diskutiert wird und aus meiner Sicht zu Recht diskutiert wird. Ich glaube, wir brauchen an vielen Stellen mehr Souveränität. Wir brauchen die aber auch bei den genannten Technologien. Wir brauchen die aber in einer Weise, dass wir nicht nur heimische Produktion subventionieren, sondern dass wir die heimische Produktion letztlich auch wettbewerbsfähig für die globalen Märkte aufstellen, weil hier ja letzten Endes auch das entsprechende Wachstum und auch die Wohlstandsgewinne zu sehen sind.
Mhm. Ist das für Sie dann vielleicht auch ein Beweggrund zu sagen, dass Sie von Seiten der Union auch die Lockerung der Schuldenbremse auch mit unterstützen könnten? Denn in der Tat ist es ja so, dass durch das Bundesverfassungsschutzurteil jetzt diese 60 Milliarden plus als Haushaltsloch ja ausgerissen worden sind. Aus diesen 60 Milliarden plus sollten ja auch viele dieser Technologien in Deutschland ja auch gehalten oder auf- und ausgebaut werden. Das steht jetzt alles zur Disposition. Und wenn Sie jetzt von Seiten der Union sagen, ja, wir wollen mehr Versorgungssicherheit auch im Technologiebereich haben, wir wollen die Investitionen in der Industrie stärken, also könnte jetzt dann die Unterstützung, die Schuldenbremse zu lockern, dann nicht auch ein Weg sein zu sagen, ja, wir investieren in die Zukunft unseres Landes hinein? Einige Ministerpräsidenten der CDU haben sich dahingehend ja schon geäußert.
Also zunächst mal möchte ich schon feststellen, aber das ist ja bekannt, dass jetzt die Union nicht schuld ist an einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, sondern dass es ja auch die Aufgabe, wie Sie vorher sagten, der Opposition ist, Regierung zu kontrollieren und auch zu überprüfen, ob entsprechend hier richtig gehandelt wurde. Und das Zweite ist, Sie haben die 60 Milliarden vom Klima- und Transformationsfonds genannt, zu Recht genannt. Wenn ich aber die Zeiträume sehe, dann muss das Geld ja nicht innerhalb eines Jahres zur Verfügung gestellt werden, sondern innerhalb einer Periode von in dem Fall eher 4 Jahren. Und da glaube ich schon, dass es möglich sein kann, pro Jahr 15 Milliarden aus dem aktuellen Haushalt herauszusparen, beziehungsweise beispielsweise auch durch eine Mischung aus Einsparungen und Priorisierungen letzten Endes darzustellen. Aber klar ist natürlich auch, dass aus meiner Sicht Investitionen in die Zukunft wichtiger sind als konsumtive Ausgaben des Staates. Und deswegen muss sich die Ampel einfach überlegen, wie sie klug priorisiert in dem jetzt gesetzten Rahmen. Und da muss man die Schuldenbremse gar nicht unmittelbar deshalb abschaffen oder reformieren.
Jetzt ist ja Energie, Klima und wenn man so möchte auch Umweltpolitik ja nur ein Bereich, wenn auch gleich ein wichtiger Bereich. Und viele, da schließe ich mich selber ein, sagen ja auch, dass vor allem die Klimapolitik ja auch einer der wesentlichsten politischen Säulen aktuell gesellschaftlichen Handels sind. Aber trotzdem gibt es natürlich viele, viele andere Themen. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie innerhalb der Union diese Themen auch gut voranbringen können und dass es möglicherweise auch ein weiteres Bestreben Ihrer Partei gibt, dort auch noch ein viel stärkeres Profil auch zu entwickeln, als jetzt beispielsweise im Bereich Sicherheitspolitik, also zumindest aktuell im November, Dezember 2023 ist ja so ein bisschen der Eindruck da, dass die Union vor allen Dingen ja auch durch Sicherheits- und Migrationsthemen sich hervortut. Haben Sie da manchmal Angst, dass das Thema Energie- und Klimapolitik hinten runterfahren könnte?
Das glaube ich eigentlich nicht. Ich verstehe den Punkt, dass ja auch in der Öffentlichkeit Kernkompetenzen, wenn man es so nennen will, zugeschrieben oder verortet werden. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich 8 Monate in dem Jahr nur über das Heizungsgesetz gesprochen, was ja ein originäres Energiethema ist und die Frage der Energiepolitik ja auch verbunden mit der Außen- und Sicherheitspolitik eine Relevanz letzten Endes gewonnen hat, wie schon lange nicht mehr. Und eben auch ein Bewusstsein entstanden ist, aus meiner Sicht, wie wichtig dieses Thema ist für die Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft, weil Energie doch die Grundlage auch eines Gemeinlebens mit wirtschaftlicher Prosperität letzten Endes darstellt. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann hat gerade die Union übrigens auch bei den Themen Energie und Klimaschutz in den letzten Monaten massiv aufgeholt, massiv gewonnen. Aus meiner Sicht auch. Ich muss das leider sagen, weil eben die Ampelkoalition eben die Klimaschutzziele nicht erreicht und aus meiner Sicht auch durch die fehlende Wettbewerbsfähigkeit gleichzeitig durch die Energiepolitik den wirtschaftlichen Wohlstand des Landes gerade droht zu verspielen. Mhm.
Würde denn zur Profilierung der Union im Bereich Energie- und Klimapolitik auch die Klimaunion noch eine weitere Rolle spielen? Also welche Rolle spielt sie eigentlich heutzutage noch und sprechen Sie ihr auch eine Rolle zu?
Ja, auf jeden Fall. Also die Union, glaube ich, das muss man schon immer dazu sagen, die Union ist einfach in jedem Thema breit aufgestellt und das ist auch bei den Klima- und Energiethemen so. Und insbesondere die Klimaunion spielt eine ganz bedeutende Rolle, auch eben weil Input gegeben wird, weil dort Expertise vorhanden ist und weil auch Diskussionen geführt werden innerhalb der Union, die manchmal auch woanders verortet werden, aber auch und gerade in der Union stattfinden.
Vielleicht mal ein kleiner Blick jetzt zum Ende unseres Gesprächs noch auf die Klimaverhandlungen in Dubai. Jetzt haben wir aufgrund des Aufnahmezeitpunkts jetzt nicht unbedingt jetzt einen Informationsvorsprung. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird jeder ein bisschen mehr Bescheid wissen, wie denn die Verhandlungen laufen. Aber vielleicht können Sie uns doch mal sagen, was wäre denn das ideale Ergebnis dieser Klimakonferenzen?
Also ich würde es jetzt da wirklich mal ganz einfach halten. Ich glaube, das Signal, dass auch in einer Welt, die unsicherer geworden ist hinsichtlich der geopolitischen und auch der sicherheitspolitischen Gesamtlage, wo wir Kriege im Nahen Osten, aber auch natürlich nach wie vor in der Ukraine haben, wo viele Länder auch ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr sehen und auch neue geopolitische Fronten sich auftun an vielen Stellen, dass trotzdem das Ziel des Klimaschutzes auch ein globales sein muss und dass hier ein Grundcommitment nach wie vor vorhanden ist, das eben auch länderübergreifend ist. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Signal wäre und eben auch ausgestrahlt werden muss und einfach viel wichtiger wäre als die Streitereien, die wir von eigentlich schon den letzten Klimaschutzkonferenzen noch im Bild haben und auch im Kopf haben.
Andreas Lenz, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle und reflektierte Gespräch. Ich habe den öffentlichen Verlautbarungen von Ihnen ein bisschen entnommen, dass Sie auch gerne wieder in dem nächsten Bundestag auch noch angehören wollen. Das ist ja noch ein bisschen hin. Insofern bleibt mir wahrscheinlich jetzt nur, Ihnen ganz, ganz viel Kraft zu wünschen und viel Geschick, natürlich Ihren Wahlkreis auch weiterhin gut zu vertreten und um damit dann möglicherweise auch im nächsten Bundestag auch wieder anzugehören. Davor sprechen wir uns sicherlich viele Male nochmal. Ganz herzlichen Dank, Andreas Lenz.
Danke Ihnen, Herr Wortmann, und danke für das Gespräch und die Fragen und wir bleiben in Kontakt.
Alles klar, bis bald. Tschüss.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert. deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation. Thank you.